Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, singet dem Herrn ein neues Lied. So lautet der Wochenspruch der heute beginnenden neuen Woche. Und so beginnt der Psalm 98, von dessen lateinischem Text der heutige Sonntag seinen Namen bekommen hat. Kantate, singt. Vom Singen war in den letzten Wochen des Öfteren die Rede. Da stehen Menschen auf den Balkonen mehrerer Häuser einer Straße und singen. Singen an gegen die Wirren dieser Zeit. Singen an gegen die notwendigen Einschränkungen. Singen an gegen die Angst, die sich breit zu machen droht. Singen an gegen das tödliche Virus, das sich immer mehr verbreitet. Singen befreit. Kantate, singt. Vom Singen spricht auch der Text, über den ich heute mit euch nachdenken möchte. Aber lasst mich erst die Vorgeschichte erzählen. Angefangen hat alles in der Stadt Philippi in Mazedonien um das Jahr 50 herum. Dort treffen sich fromme jüdische Frauen am Sabbat am Fluss zum Gebet. Paulus, der sich mit Silas auf seiner zweiten Missionsreise befindet, ist nach Philippi gekommen und die beiden gehen am Sabbat ebenfalls zum Fluss und erzählen den Frauen von Jesus. Eine dieser Frauen, die Purpurhändlerin Lydia, kommt zum Glauben und lässt sich mit ihrem ganzen Haus taufen. So entsteht in Philippi die erste christliche Gemeinde in Europa. Paulus predigt weiter in Philippi und trifft eines Tages eine Sklavin, von der es heißt, dass sie einen Wahrsagegeist hat. Ihre Besitzer verdienen mit ihr eine Menge Geld. Paulus treibt diesen Geist aus und die Herren der Sklavin, die ihren finanziellen Gewinn schwinden sehen, klagen Paulus und Silas an, wegen Störung der öffentlichen Ordnung, und die beiden werden schließlich ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen. Und hier setzt nun unser Predigttext ein. Ich lese uns Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Nachdem man sie, also Paulus und Silas, hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie ins innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen, und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Eine unglaubliche Geschichte? Nein. Eine Sache, die Gott machen kann, dem nichts unmöglich ist. Paulus und Silas haben keine Zweifel. Vielleicht erinnern wir uns auch an Situationen in unserem Leben, in denen wir keinen keinen rechten Ausweg mehr wussten. Und wir erinnern uns dann, wie wir uns da verhalten haben. Ganz bestimmt nicht so wie Paulus und Silas in diesem Text. Und zwar deshalb nicht, weil wir anders gefühlt, anders gedacht haben als diese beiden Jünger. Und das macht schließlich den festen Glauben und das tiefe Gottvertrauen aus. Das Wissen um die Gegenwart Gottes in jeder Situation unseres Lebens und das absolute Vertrauen in seine gute Führung. Man sieht ja schließlich nichts, so mag man vielleicht denken. Glauben und Schauen sind zwei verschiedene Dinge. Würde man alles sehen, dann brauchte man nicht mehr zu glauben. Es ist eben so eine Sache mit dem Glauben. Man kann ihn ganz gut vergleichen mit dem Blick auf ein wolkenverhangenes Bergmassiv, auf das man vom Tal ausschaut. Der gerade angekommene Tourist, der sich nicht auskennt, der sieht nur die Wolken. Er weiß und sieht nichts von dem schneebedeckten Viertausender dahinter. Der Einheimische aber weiß, dass der Berg da ist, auch wenn er ihn gerade jetzt nicht sehen kann. Und solch ein Schleier bleibt auch über dem Sieg Jesu hängen, bis er einmal wiederkommen und ihn selbst wegnehmen wird. Der Weltmensch sieht nur den Schleier, aber der Glaubende weiß, was hinter diesem Schleier ist. Und deshalb sieht er die in unserem Text beschriebene Situation ganz anders als jemand, der keine feste Beziehung zu Gott hat. Glaubende wissen, der lebendige Herr kommt an sein Ziel. Und das soll unser Thema heute Morgen sein. Der lebendige Herr kommt an sein Ziel. Wodurch? Erstens dadurch, dass der Lobgesang erklingt. Die paar Frauen in Philippi, die da in den letzten Tagen zum Glauben gekommen sind, die werden wahrscheinlich doch sehr fragend angesichts der Leiden, die man Paulus und Silas auferlegt hat. Wo ist denn der Herr, von dem die beiden uns gepredigt haben? Warum tut er denn nichts? Das sind ja Fragen, die häufig gestellt werden. Und geht es uns nicht manchmal auch so? Meinen wir nicht auch manchmal, gerade jetzt, wo doch so viel Schlimmes um uns herum geschieht, gerade jetzt angesichts der Bedrohung durch das Coronavirus, gerade jetzt müsste Gott doch ganz einfach eingreifen. Warum tut er es denn nicht? Wo ist er denn? Er sieht doch, was uns bedrängt. Merkt er, wie aktuell dieser Text ist? In Philippi wird es Mitternacht. Die beiden gefangenen Männer halten an der alten jüdischen Sitte fest und beginnen zu beten und zu singen. Psalmen wahrscheinlich. Sie beten Gott an, sie loben und preisen seinen Namen. Sie klagen nicht, sie loben Gott, trotz ihrer schier ausweglosen Lage. Mit Ketten gefesselt und die Füße im Block. Sie loben Gott durch Gebet und Gesang. Der alte Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, wer singt, betet doppelt. Paulus und Silas beten und singen. Und die Gefangenen hörten sie, heißt es im Text. Die anderen Gefangenen hören zu. Einer Predigt von Paulus hätten diese wahrscheinlich harten Knackis sicher nie zugehört. Aber hier hören sie. Paulus und Silas loben Gott, und das, obwohl sie angekettet sind, obwohl sie Schmerzen erleiden, obwohl sie doch sicher von Anfechtungen bedrängt werden. Denn sie wissen, Christus ist Sieger, der lebendige Herr kommt an sein Ziel. Wie Paulus und Silas sich hier verhalten, das kann auch uns helfen, nicht nur in besonders schweren Stunden, sondern auch im normalen Alltag. Die beiden halten einfach ihre gewohnte tägliche Ordnung ein, ohne sich durch die Ketten davon abhalten zu lassen. Und das sollten wir auch tun. Wenn Waltraud und ich einmal morgens nicht zur gemeinsamen Bibellese und zum Gebet kommen, dann fehlt etwas am Tage und dann besteht auch die Gefahr, dass manches tagsüber nicht so recht klappt und dass der Feind sich viel leichter zwischen uns stellen kann. Gerade im geistlichen Bereich brauchen wir Ordnung, Regelmäßigkeit, Einübung. Dazu gehört auch die Teilnahme am Leben der Gemeinde, augenblicklich etwas schwierig. Doch wie dankbar können wir sein für die technischen Möglichkeiten, die uns über diesen Mangel ein wenig hinweghelfen können. Eine geistliche Ordnung in unserem täglichen Leben wird sich in Krisenzeiten positiv auswirken. Und mancher merkt das vielleicht gerade jetzt. Ich denke auch immer an das Beispiel, das Jesus selbst uns gegeben hat. In seinen schwersten Stunden am Kreuz hat er Verse aus den Psalmen gebetet. Und das tun Paulus und Silas hier auch. Sie singen im Gefängnis Psalmen, vorformulierte Gebete. Geschwister, in Stunden der Not und der Anfechtung kommt es darauf an, dass wir uns wie selbstverständlich an Gewohnheiten orientieren können, die wir auch sonst haben. Und wenn wir einmal aus welchen Gründen noch immer nicht in der Lage sind, Gebete selbst zu formulieren, dann hilft uns gelerntes und verinnerlichtes Wort Gottes. Denn das vergisst man nicht. Mancher von uns hat das am Kranken- oder Sterbebett eines Menschen, den er begleitet hat, schon erlebt. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten zu. Dieser Lobgesang im Gefängnis von Philippi ist etwas völlig Neues. Auch so können Paulus und Silas Gottes Wort weitersagen. Und vielleicht wird ja gerade dort das Wort Gottes am glaubhaftesten gesungen, wo es aus der Tiefe kommt. Der lebendige Herr kommt an sein Ziel. Wodurch? Zweitens, dadurch, dass er offene Türen schenkt. Vers 26, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Der lebendige Herr kommt an sein Ziel, indem die Türen aufspringen. Es gibt tatsächlich Ausleger, die behaupten, Lukas erzähle von solch einem Erleben nur, um die Bekehrung des Kerkermeisters verständlich zu machen. Was für ein Unsinn! Als ob der allmächtige Gott nicht die Macht hätte, ein Erdbeben zu schicken und Türen sich öffnen und Fesseln abfallen zu lassen. Als ob Gottes Mittel nicht unerschöpflich wären. Als ob seine Macht nicht unbegrenzt wäre. Gott macht hier klar, dass er es nicht wünscht, dass seine Boten festgehalten und aus dem Verkehr gezogen werden. Er schenkt offene Türen. Auch das sicherste Gefängnis ist für ihn nicht fest genug verschlossen. Deutlich wird an all dem besonders, die gerade begonnene Missionierung Europas, die soll weitergehen. Und so setzt Gott seinen Willen durch. Das sollte uns daran erinnern, dass Gott Hindernisse nicht nur beiseite räumen kann, dass er es nicht nur kann, sondern dass er es auch tut, auch heute noch. Er bezeugt sich auch heute noch auf ähnliche Weise und wenn es darum geht, dass die rettende Botschaft des Evangeliums weitergetragen werden kann und dass Menschen zum Glauben finden, dann tut er es ganz bestimmt. Und vielleicht tut er es auch gerade in dieser oder jener Situation unseres Lebens, vielleicht dann, wenn wir schon gar nicht mehr daran zu glauben wagen. Ich denke da auch an die Nöte, die mancher unter uns in seiner eigenen Familie hat, weil er von lieben Menschen nicht verstanden wird. Seines Glaubens wegen vielleicht. Gott kann Hindernisse beiseite räumen und hier in unserem Text zeigt er uns, dass er es auch tut. Ich möchte nicht so weit gehen zu behaupten, das sei nun die prompte Antwort Gottes auf die Gebete und auf den Lobgesang im Gefängnis. Wir bekommen Gott nicht in den Griff. Und es gibt sicher keinen Automatismus, beim Gebet. Aber das ist auch gar nicht wichtig. Wer so betet und so Gott lobt, wie es hier beschrieben wird, der kann sicher sein, dass der Herr zu seiner Stunde seine Sache weiterführen und die Seinen retten wird, auf seine Weise. Die Gemeinde Jesu hat das im Laufe der Jahrhunderte oft erfahren und sie erfährt es heute noch. Mancher von uns könnte da bestimmt etwas anführen, Großes wie auch Kleineres, Persönliches. Der lebendige Herr kommt an sein Ziel. Wodurch? Drittens dadurch, dass Menschen sein Heil ergreifen. Vielleicht kann man sagen, das Erdbeben ist nur das kleine Wunder. Was jetzt an dem Kerkermeister geschieht, das ist das große Wunder. Zunächst einmal ist er ja gar nicht erstaunt darüber, dass sich die Türen geöffnet haben. Er führt dies wahrscheinlich auf das Erdbeben zurück. Es wird auch nicht berichtet, dass er über das Abfallen der Fesseln erstaunt ist. Offensichtlich kommt ihm das alles gar nicht so unwahrscheinlich vor. Aber erstaunt, ja fassungslos ist er, weil die Gefangenen nicht geflohen sind. Und das veranlasst ihn, seine Selbstmordabsichten aufzugeben, ihnen zu Füßen zu fallen und sie zu fragen, liebe Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Aus dieser ehrerbietigen Anrede, Kyrioi, Herren, und aus dem Inhalt der Frage müssen wir ganz einfach schließen, dass es bei ihm gezündet hat. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ihm ist klar, es geht nicht um so etwas wie einen Beitritt zu einer anderen Religion. Es geht nicht einfach um die Verehrung eines neuen Gottes, was im Römischen Reich angesichts der vielen Götter nie ein Problem war. Nein, es geht um Rettung. Götter können nicht retten. Aber der lebendige Gott kann es. Aber wenn einer so fragt wie der Kerkermeister, dann hat er auch schon ein Stückchen davon begriffen, wo und wie Rettung zu erlangen ist. Weil er begriffen hat, dass er vor Gott verloren ist, stellt er die entscheidende Frage. Ich weiß nicht, ob wir uns das immer ausreichend bewusst machen, dass es um Rettung geht. Wer draußen bleibt, der ist verloren. Und wie viele Menschen bleiben heute draußen? Wir haben genauso wie Paulus und Silas den Auftrag, den Menschen zu sagen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Vielleicht tut sich dann auch hier in Oerkenschwick so etwas wie im Hause des Gefängnisdirektors in Philippi. Der Text berichtet nur ganz kurz darüber. Der Gefängnisdirektor nimmt die beiden mit zu sich in seine Wohnung, versorgt ihre Wunden, lässt sich von ihnen unterweisen, so etwas wie ein Taufunterricht wahrscheinlich, und lässt sich und sein ganzes Haus taufen. Und dann heißt es in Vers 34, und er deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Menschen ergreifen das Heil Gottes. Vielleicht führt die augenblickliche Corona-Krise ja auch dazu, dass Menschen fragen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und noch eines sagt uns dieser Text, aber das steht zwischen den Zeilen. Er sagt uns, dass wir Gott ganz wichtig sind, dass Gott uns unendlich liebt und dass er uns bei sich haben möchte. Und wo steht das? Ich denke, wir können es ablesen an dem Aufwand, den Gott treibt, um einen einzigen Menschen und seine Familie zu retten. So wichtig ist ihm das Heil eines Menschen. Da lässt er es zu, dass seine Boten von der Staatsgewalt ins Gefängnis geworfen werden, wo er doch die Macht gehabt hätte, das zu verhindern. Da sorgt er dafür, dass sich durch ein Erdbeben die Türen öffnen und dass sogar die Fesseln fallen. Da sorgt er außerdem dafür, dass die nun befreiten Gefangenen nicht, wie es jeder andere getan hätte, in die Freiheit entfliehen, sondern bleiben. Und da hindert er dann schließlich noch den Kerkermeister daran, sich in seiner Verzweiflung das Leben zu nehmen. Was für eine aufwendige Regie. Und das alles nur, damit ein einziger Mensch zum Glauben kommt. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, so viel bist du, so viel bin ich Gott wert. Für einen einzigen Menschen wie dich und mich setzt er so viel in Bewegung. Und darauf sollten wir nicht antworten, indem wir ihm unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. Noch einmal zum Text zurück. Da heißt es am Ende, dass die Hausgemeinde, die sich nun gebildet hat, mit den beiden Missionaren Tischgemeinschaft hatte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dort, genau wie in jener Nacht, das Brot gebrochen und der Kelch herumgereicht wurde, so wie Jesus es geboten hat, solches tut zu meinem Gedächtnis. Das, wie alles andere auch, soll uns daran erinnern, wie viel wir unserem Herrn wert sind, der nicht nur solchen Aufwand trieb wie hier in Philippi, sondern der sogar sein Leben ließ, damit wir leben können. Durch Schläge und Gefängnis kommt eine Familie zum Glauben. Das ist der zweite Grundstock für die junge Gemeinde in Philippi. Da sah es eben noch so aus, als würde die gerade entstandene Gemeinde schon wieder ans Ende kommen, und nun erhält sie ganz unerwartet solchen Zuwachs. Was will Jesus durch ihr Leben verwirklichen? Es wird deutlich, er braucht nicht die starken Menschen, er braucht nicht die Siegertypen. Er braucht Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen und die trotz allem zu seiner Ehre leben. Wenn wir das begreifen, dann werden wir uns weniger um uns selbst drehen. Dann werden wir uns immer mehr um Jesus drehen. Denn unser Leben hat den höheren Sinn, dass Jesus durch alles, was uns geschieht, zu seinem Ziel kommen will. Dazu lasst uns ihm stille halten, denn wir haben wirklich Grund zum Singen und zum Loben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.